Herzlich willkommen zu Auf den Anfang kommt es an. So heißt der Podcast der Gesellschaft für frühkindliche Bindung. Wir sind ein gemeinnütziger Verein und treten für eine Wende in der Frühbetreuung an. Ich bin dort mit im Vorstand und Claudia Stolz ist mein Name. Und heute begrüße ich Lisa bei uns im Podcast und ich freue mich mega, Lisa, dass du da bist. Ich kenne dich aus Instagram und zwar hast du dort einen Spendenaufruf laufen. So bin ich eigentlich nur auf dein Profil gekommen. Und zwar hast du eine Idee, eine Traumkita im Tiny House und dafür sammelst du Spenden. Ich werde das auch nachher mal hier verlinken. Also jeder, der sich angesprochen fühlt, darf Lisa unterstützen. Und ich werde dich gleich bitten, dass du dich einmal selber vorstellst, was so dein Hintergrund ist. Und was mich halt so auf dich aufmerksam gemacht hat, ist, dass du selber Kinder betreust und sehr kritisch bist mit der frühen außerfamiliären Betreuung. Und das ist natürlich für mich, ich will unbedingt mit Lisa reden über das Thema. Und deswegen bist du heute hier. Ganz, ganz lieben Dank, dass du mit uns über das Thema sprechen magst.
Ja, ich freue mich sehr für die Einladung. Vielen Dank. Ja, dass ich mich hier auch präsentieren darf, das ist natürlich auch eine tolle Sache. Mein Profil gibt es ja auch noch gar nicht so arg lange.
Ja.
Aber das war eigentlich so eine Bauchgeschichte. Also ich habe wirklich gedacht, Mensch, ich möchte da was erschaffen. Ich habe da Lust drauf. Ich sehe den Bedarf. Und was mir aber fehlt, ist natürlich, wie so oft, das Finanzielle. Und dann dachte ich, Mensch, irgendwie, es wird für so viele Dinge gesammelt und der Bedarf ist so groß. Und warum versuche ich das nicht einfach mal? Ich habe ja hier eine Profession, ja, also ich habe was ich den Leuten auch dafür bieten kann, sagen wir mal so. Also ich versuche aufzuklären über die Risiken, ja, so wie du ja schon gesagt hast. Und versuche so ein bisschen, ja, den Augenmerk wieder auf das Wesentliche zu lenken. Und ich habe so den Eindruck, dass ich da ganz arg viele Leute gerade auch erreiche mit diesem Thema.
Also ja, dein Account ist ja auch sehr schnell gewachsen. Also du hast ja wirklich schon viele Follower. Das ist richtig, richtig gut. Und Lisa, sag doch mal, wo kommst denn du her? Also was ist so das, was du gelernt hast und was hast du vorher gemacht? Und was machst du jetzt?
Ja, also ich habe die Ausbildung zur Erzieherin gemacht. Und habe dann aber, ja, direkt nach der Ausbildung war ich einfach super motiviert, so mit 18, 19 Jahren und habe da voll für gebrannt und war wissbegierig und wollte da irgendwie mehr und habe dann mich entschieden, direkt danach das Studium der Sozialpädagogik dann zu beginnen. Und finanziert habe ich mir das Ganze, damals gab es noch Studiengebühren, indem ich als Springerin oder als auf Honorarbasis vertretend in den Kitas hier in der Gegend unterwegs war. Und da habe ich einfach ziemlich viel mitbekommen. Also ich habe da Einblicke bekommen, wo ich mir wirklich immer wieder auch gedacht habe, da passt einfach was nicht. Und ja, genau. Und dann während dem Studium kamen dann einfach auch nochmal so diese ganzen super spannenden Themen dazu, also viel vertiefender als jetzt in der Ausbildung. Kinderschutz, ja, also Bindungstheorie, die ganzen entwicklungspsychologischen Themen. Und da habe ich mich dann immer weiter einfach auch mit dieser Thematik befasst, ja, und mich dafür interessiert. Und genau, dann kamen irgendwann natürlich auch meine eigenen Kinder, 3 Stück an der Zahl. Und da habe ich mich dann natürlich auch nochmal auf einer ganz anderen Ebene mit den Dingen beschäftigt. Ja, also
Lisa, was würdest du denn, du sagtest gerade, da passt was nicht. Was würdest du denn sagen, passt da nicht? Was hast du empfunden oder was hast du erlebt? Was hat dich dazu gebracht zu sagen, da läuft irgendwie was schief, da passt was nicht?
Ja. Also grundsätzlich hatte ich immer wieder das Gefühl, man muss ja aber auch dazu sagen, ich war einfach noch ein sehr junger Mensch. Ja, also das ist ja auch noch sehr schwierig, sich in dem Alter dann irgendwie auch so richtig zu positionieren, würde ich mal sagen. Aber ich hatte ganz oft das Gefühl, dass der Fokus auf das Wesentliche fehlt. Also ich kam mir ganz frisch aus der Ausbildung, war super motiviert und hatte ganz arg viele Ideen und wurde an so vielen Stellen ausgebremst, einfach vom System oder einfach, weil man es halt schon immer so gemacht hat. oder immer schon nicht so gemacht hat. Und das waren so Dinge, die mich als junger Mensch da einfach total zurückgeworfen haben und gedacht, wo ich gedacht habe, Mensch, warum? Also warum geht da nicht mehr? Und
Lisa, könntest du da ein Beispiel vielleicht sagen?
Ja.
Ich glaube, ja, vielleicht sind viele, die einfach in den Kitas nicht so unterwegs sind und sich das vielleicht gar nicht so vorstellen können. Da
Ja.
kommt ein hochmotivierter junger Mensch in die Kita und sagt so, wow, ich habe ganz viel gelernt über Kinder und wie man Kinder begleitet und ich möchte jetzt unbedingt Kinder unterstützen in ihren ersten Lebensjahren. Und was ist dir dann begegnet? Was hat vielleicht auch zunächst einmal ein komisches Bauchgefühl ausgelegt, ausgelöst?
Also ich hatte eine so eine Situation, an die denke ich immer wieder. Ich habe eine Kollegin vertreten in einer Einrichtung, wo man einfach ja, viele Kinder, also aus bildungsfernen Schichten hatte, muss man schon so sagen. Und es war Anfang Dezember und wir haben den Morgenkreis gemacht und haben rausgeschaut. Und es hat riesengroße Schneeflocken geschneit. Riesengroße Dinger. Der erste Schnee im Jahr. Und ich habe gesagt, Mensch, toll, wir ziehen uns jetzt gleich alle an. Und dann gehen wir sofort raus. Und die Kinder waren total Feuer und Flamme. Und dann kam die Leitung und hat gesagt, nein, also wenn es schneit, gehen wir nicht raus. Und ich habe das überhaupt nicht verstehen können, worum es hier überhaupt geht. Ja, und dann meinte sie, ja, wir haben hier ganz arg viele Kinder, die haben einfach keine Bekleidung für die Jahreszeit. Und was mir in dem Moment nicht in den Kopf gegangen ist, wie wir denn, wenn wir uns doch als familienergänzende Einrichtung sehen, ja, wie wir denn dann nicht sagen können, hey, wir schauen, wir machen Aushang, machen schwarzes Brett, wer Suche biete, ja, wer kann was anbieten, wer verschenkt vielleicht was. Wir gehen vielleicht als Erzieherin geschlossen auf den Basar und besorgen da einfach Dinge. Und damit diese Kinder einfach die gleichen Chancen haben wie die anderen. Und das war was ich absolut nicht nachvollziehen konnte. Und wo ich als junger Mensch, frisch aus der Ausbildung, dachte, warum sind da diese Strukturen so dermaßen beengt, dass man da einfach keine gute Arbeit machen kann? Und es wäre so einfach. Ja? Und das war so ein Punkt, wo ich gedacht habe, nee.
Meinst du, das hätte man vielleicht verändern können, indem man, also meinst du, das war auch eine Haltungsfrage? So nach dem Motto, naja, die Sachen sind nicht da. Also können die Kinder nicht raus, haben sie eben Pech gehabt. Also dass man auch gar keine Lösung finden wollte. Oder gab es da irgendwie ganz strikte Vorgaben, dass man Kindern nichts anderes anziehen darf, als da ist?
Ich kann mir schon auch vorstellen, dass das auch was damit zu tun hatte, so wir erziehen die Eltern mit. Ja, also wenn die Eltern eben die Sachen nicht bringen, dann... ja, dann können ihre Kinder halt nicht raus, so ist es dann halt. Also so ein bisschen eher so eine beleidigte Leberwursthaltung, ja. Ja, aber das war nicht das, was ich aus der Ausbildung mitgenommen habe. Also ich habe das so verstanden, dass wir Familien ergänzen.
Ja, ich meine, der Gedanke von Inklusion beinhaltet ja auch, dass wir einfach Dinge möglich machen, damit Kinder, wie du eben so schön gesagt hast, Teil des Ganzen sein können. Und wenn es nicht möglich ist, dann suchen wir oder finden wir Wege, wie Kinder Teil des Ganzen sein können.
Ja, absolut. Und ich hatte da Lust drauf. Und solche Situationen hatte ich ganz arg oft, dass ich auf Dinge Lust hatte, auf die andere eben gar keine Lust hatten. Und ich habe mich immer wieder gefragt, woran liegt das denn? Und es ist doch so schade, dass alle Menschen oder alle Erzieherinnen in dem Bereich, die irgendwie Lust haben, entweder ausgebremst werden oder woanders hingehen. Und
ja, oder sich anpassen oder so resignieren. Also ich habe auch häufig erlebt, dass frische Absolventen in die Kitas kommen. Und dann ist das, dann sind das so ein paar Monate, wo sie auch, naja, sich irgendwie einfinden müssen, dürfen, sollen. Und dann wird an denen eben halt auch ganz viel rumgeschraubt. Und dann gibt es halt ganz viele, die zwar fühlen, da ist etwas nicht in Ordnung, eigentlich möchte ich das so nicht, aber passen sich an, so,
Absolut.
werden halt dann so wie die alten Hasen, naja, ist ja so, und übernehmen so auch deren fast Physiognomie und Sprache und irgendwie verändern sich diese Menschen. Dann gibt es die, die sagen, das halte ich nicht aus, ich gehe in Konfrontation, scheitern dann daran, müssen vielleicht die Einrichtung verlassen, kommen dann in die nächste, haben den gleichen Wust. Und dann gibt es ein paar wenige, die sagen, scheint hier nicht so zu sein, scheint überhaupt nirgendwo so zu sein, ich mache mein eigenes Ding. Ich habe Mut, mein eigenes Ding zu machen. Und als du dann gemerkt hast, nee, die Dinge laufen hier irgendwie in vielen Kitas nicht gut, ich interpretiere jetzt einfach mal daraus, du kannst mich ja korrigieren, dass es ist nicht so, dass ich hier Kinder unterstützen kann. Ich kann nicht das tun, was ich tun möchte, damit Kinder sich wirklich gut entwickeln. Hier herrscht ein gewisses Schema, wo Kinder in gewisse Formen gepresst werden und entweder ich lasse mich mit da reinpressen oder ich überlege mir, was ich aktiv tun kann.
Genau. Und die Frage war dann auch immer wieder, was möchte ich denn für meine eigenen Kinder?
Und dann hast du, also du hast die Erzieherausbildung gemacht, du hast soziale Arbeit studiert und dann, wie ging es dann weiter?
Also ich habe dann lange Zeit in der Jugendhilfe gearbeitet, auch in der Familientherapie und im Kinderschutzbereich, auch eine Weile lang stationär. Das war eigentlich schon auch meins, weil da konnte ich nämlich wirklich auch was bewegen. Da konnte ich, da habe ich auch wirklich gemerkt, da werde ich sehr gebraucht. Ja, aber dann kamen meine Kinder und ich habe einfach immer mehr gemerkt, gerade in der Jugendhilfe, ich muss meine ganze Zeit und meine Familie quasi zeitlich um meine Arbeit irgendwie bauen. Und das war nie das, was ich für meine Kinder wollte. Also mir war immer eine feste Struktur wichtig und da habe ich gemerkt, Mensch, ich gucke, dass ich es irgendwie allen auf der Arbeit recht mache und meine Kinder muss ich dann irgendwie hin und her schieben oder meinen Sohn damals noch. Und ja, und so habe ich dann, ja, ich wurde dann ja auch irgendwann schwanger und war relativ früh im Beschäftigungsverbot. Aber da hat es in der Zeit, da hat es bei mir ganz arg gebrodelt. Also da habe ich ganz arg viel nachgedacht, wie kann ich das in Zukunft anders hinbekommen? Also wie kann ich es schaffen, dass ich quasi meinen Beruf um meine Familie baue und nicht andersrum? Also mein Sohn, der war dann auch mein Großer, da ging es dann auch darum, dass er bald in die Schule kommt und da ist dann eh noch mal schwierig mit den Betreuungszeiten. Und ja, und dann habe ich gesagt, okay, ich muss da irgendwie was verändern. Und es war eigentlich relativ schnell klar, dass ich mich als Tagesmutter selbstständig machen möchte, weil mir der Beruf der Erzieherin eigentlich immer gefallen hat. Mir haben nur die Strukturen nicht gefallen.
Konntest du das dann einfach so machen oder musstest du dafür noch, weil du warst ja Erzieherin, Sozialpädagogin, was brauchtest du dann, um dich als Tagespflegeperson selbstständig zu machen?
Ja, also ich musste tatsächlich noch eine Qualifikation machen zur Tagesmutter, hatte aber verkürzte Stunden. Also ich
80,
musste nicht.
Ne?
Damals war es weniger, also die haben jetzt aufgeschlagen. Genau, aber ja, da musste ich die Qualifikation dann noch machen. Ich glaube, es waren noch 30 Stunden oder so. Ich krieg's schon gar nicht mehr zusammen.
Was ja auch
Ja.
durchaus, um das mal ganz kurz zu erklären, ich bin ja auch in der Ausbildung für Tagespflegepersonen tätig und wir haben viele pädagogische Fachkräfte, die eben diese Zusatzausbildung machen. Und natürlich und auch mit Recht sagen die, wozu brauche ich das? Wozu brauche ich noch eine zusätzliche Ausbildung? Es ist aber so, dass man ja als Tagespflegeperson komplett selbstständig ist und alleine diese ganzen Strukturen zu lernen. Wie ist das mit der Selbstständigkeit? Wie ist das mit dem Businessplan? Wie ist das mit dem Recht? Wie ist dies und jenes? Da ergibt es schon Sinn, das zu machen. Ne? Also es ist, also lasst euch darauf ein, wenn ihr da Bock drauf habt.
Ja, absolut. Also das muss man ja auch alles erstmal lernen, was auch die ganzen Anträge und so weiter, ja. Also das sind ja alles Dinge, das hat ja mit dem Pädagogischen in dem Sinne nichts zu tun, aber man muss es halt wissen, ja.
Ja, und dann hast du dich selbstständig gemacht zur Tagespflegeperson.
Genau. Ich habe dann quasi meinen zweiten Sohn. Für mich war klar, okay, ich muss wieder arbeiten gehen, wenn der ein Jahr alt wird. Aber für mich war trotzdem klar, bevor der 3 wird, will ich ihn nicht fremd betreuen lassen. Und dann war das einfach super. Also ich habe zu Hause betreut damals noch und hatte dann 3 Tageskinder zu Hause mit meinem eigenen Sohn. Und es war das Beste, was ich hätte machen können, weil also wir haben eine super starke Bindung und er hatte trotzdem den Kontakt zu den anderen Kindern. Und dann muss man ja noch dazu sagen, dann kam ja Corona. Und diese ganze Betreuungskrise, die hat ja da erst so richtig, richtig Fahrt aufgenommen. Und da war ich wirklich sehr dankbar dann dafür. Ja. Ja, und seit letztem Jahr, im Sommer bin ich jetzt quasi mit einer Kollegin in extra Räumlichkeiten.
Ach,
Also wir
schön.
haben eine Wohnung angemietet. Das läuft alles in Kooperation mit der Kommune. Das ist eine ganz tolle Sache, weil ich glaube, dass dieses Projekt quasi noch gar nicht so bekannt ist, die Kindertagespflege in anderen geeigneten Räumen. Und ich finde es eigentlich eine ganz tolle Sache für alle Eltern. Die sagen, ich möchte oder ich muss mein Kind in Betreuung geben, aber ich möchte diese riesige Institution Kita nicht. Ich möchte was Kleines, ich möchte was Heimeliges, aber trotzdem auch mit einer gewissen Professionalität. Weil, ja, also es gibt eben die Vorgabe, dass eine Person in dieser Kindertagespflege in anderen geeigneten Räumen muss eine pädagogische Fachkraft sein. In unserem Fall sind wir es jetzt beide, ist ganz toll. Und ja, somit ist es eigentlich hier wie eine kleine Kita, die aber viel familiärer ist, die viel individueller ist, wo man viel mehr auf die Bedürfnisse der einzelnen Kinder eingehen kann, aber auch auf die der Eltern. Ja, also das ist ja auch immer ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass die
Ich
Eltern
finde
sich
es
eben
an dem
auch.
Punkt auch immer wichtig zu sagen, dass halt selbst in einer Großtagespflege, wie sich das ja dann nennt, die Kinder, also es ist eine personenbezogene Betreuungsform. Das heißt, du hast deine Verträge und deine Kollegin hat ihre Verträge und ja, man weiß immer, wer ist für das Kind zuständig. Und das ist ja in der Kita eben anders. Das ist eine räumlichkeitbezogene Betreuungsform. Da ist es wichtig, wo die Adresse ist, aber nicht, wer da ist. Also das kann ausgetauscht werden von der Leitung willkürlich. Und da müssen die Eltern noch nicht drüber informiert werden. Und das finde ich für die Kleinen so ganz wichtig, weil eine stabile Beziehung zu einer anderen Person, die kann nur aufgebaut werden, wenn sie stabil ist. Also wenn es ständig wechselt, wie soll das Kind das dann begreifen? Und deswegen bin ich auch ein ganz großer Fan von Tagespflege.
Genau, das ist eigentlich auch so das Hauptaugenmerk, wo, wenn ich gefragt werde, was ist der größte Unterschied zwischen Kindertagespflege und Kita, ist es tatsächlich wir als Personen, ja. Und klar, es ist für die Eltern immer wieder eine Umstellung, ja. Wenn ich krank bin, dann ist eben zu, ja.
Ja.
Auf der anderen Seite ist es aber dann auch so, und das ist auch was, was die Eltern bei uns ja auch sehr, sehr
Ja.
schätzen und weswegen die sich ja auch für uns entschieden haben. Klar, es ist zu, aber die Eltern haben dafür auch immer wieder ganz klar die Gewissheit, dass immer jemand da ist, zu dem ihre Kinder eine Beziehung haben. Und
Ja.
das ist ja, so wie du gesagt hast, in der Kita einfach nicht der Fall. Und oftmals wissen die Eltern nicht, wenn sie ihr Kind morgens an der Pforte abgeben, ist denn überhaupt jemand da? Oder fällt mein Kind hier in einen komplett beziehungsleeren Raum? Und gerade in der U3-Betreuung ist das ja einfach gefährlich. Sag mal, wie es ist.
Es ist absolut gefährlich. Und das ist, also wer Lisa noch nicht auf Instagram folgt, sollte es tun. Ich verlinke es auch hier unter dem Beitrag. Und dieser spricht mir sehr aus dem Herzen, wie sie auch ihre Beiträge macht. Und es ist sehr fundiert und es sind sehr tolle Beiträge. Und die darf man wirklich sehr ernst nehmen, weil. Ich meine, gut, wer uns kennt, weiß warum. Also, da gibt es ja ganz, ganz viele Podcasts schon und die ersten 3 Lebensjahre, also die ersten 6, aber ganz explizit die ersten 3, sind so elementar wichtig für die Kinder. Und wir dürfen nicht vergessen, dass Kinder wie kleine Chamäleons sind. Kinder passen sich Situationen an, weil immer wieder kommt dann so die Rückmeldung, ja, aber in der Kita sind jetzt die Kinder ja auch nicht alle total unglücklich. Die spielen, die sind da, die machen. Und kannst ja jetzt nicht sagen, dass alles verkehrt ist. Und ich sage nicht, dass alles verkehrt ist. Ich sage nur, dass die Umstände nicht gut sind für die Kinder. Und wir kriegen das ja auch bestätigt von vielen Fachleuten. Weil Kinder passen sich an und Anpassung ist keine Entwicklung. Da gibt es einen tollen Podcast hier von uns, den ich mit Frau Grossmann gemacht habe, die ja nun eine Koryphäe in der Bindungsforschung ist. Weil ein Kind braucht ein Gegenüber. Es muss wissen, es ist jemand für mich da. Und auch Frau Dr. Agathe Israel sagt das immer wieder, Anpassung ist keine Entwicklung. Weil man muss auch mal sehen, so bei Kinder, die wo beide Eltern schwer alkoholkrank sind, ich meine, du hast in der Jugendhilfe gearbeitet, spielen selbst mit den alten Alkoholflaschen ihrer Eltern und spielen da auch total vergnügt. Aber uns wird ja dann auch klar, es ist aber nicht alles gut, weil sie passen sich der Situation an.
Ja.
Und sie passen sich in der Kita eben auch den Gegebenheiten an. Wir müssen da ganz vorsichtig dran gehen und auf ganz, ganz feine Signale achten. Lisa, was musst du heute in deiner Tagespflege anders, als du früher in der Kita hättest machen können?
Also tatsächlich habe ich ja in der Kita nie so richtig als vollwertiges Teammitglied mitgearbeitet. Ich war ja eher als Vertretung immer anwesend. Aber was auf jeden Fall ein ganz großer Aspekt ist, ist, dass ich eben um diese kritischen Phasen weiß. Und tatsächlich bin ich als junger Mensch damals nach der Erzieherin rausgegangen und wusste das alles noch nicht. Also da hätte auch noch ein bisschen mehr stattfinden können, finde ich. Also gerade in der Ausbildung zur Erzieherin, dass man da noch mal ein bisschen intensiver drauf eingeht. Also U3-Bereich war bei uns absolut Randthema, haben wir kaum behandelt. Und was ich auf jeden Fall hier in der Kindertagespflege mache, ist, ich nehme mir Zeit. Also mir ist es ganz arg wichtig, dass ich mir ganz arg viel Zeit nehme. Und das ist das, was viele, also jetzt auch durch meine Arbeit hier auf Instagram, mir einfach auch berichten, Erzieherinnen, die sagen, ich habe keine Zeit, mir für die Eingewöhnung so, ja, mir da so arg viel Zeit dafür zu nehmen. Ja, also ich habe da Druck von oben, ich habe Druck von den Eltern. Das muss innerhalb einer gewissen Zeit über die Bühne sein. Und ich habe ja auch noch andere Kinder, für die ich eine Verantwortung habe. Und das ist was mir ganz wichtig ist. Ich nehme mir die Zeit, gerade in der Eingewöhnung, und mache das ganz, ganz sensibel und schaue ganz arg, was brauchen die Kinder, was brauchen aber auch die Eltern. Weil die Eltern müssen, die vertrauen uns ihren größten Schatz an. Ja? Und die müssen auch erstmal an dem Punkt kommen, wo sie sagen, ich fühle mich jetzt hier so abgeholt und ich habe hier so das Vertrauen, dass ich das gut abgeben kann, ja, und da auch ein gutes Gefühl dabei habe, weil da passiert auch ganz arg viel, wenn die Eltern da sich unwohl fühlen und Unsicherheiten haben. Und das ist was, wo ich jetzt in der Kindertagespflege wirklich mein Augenmerk drauf setze, dass ich mir da Zeit nehme und ganz arg auf die Bedürfnisse von jedem schaue und auf das individuelle Tempo auch, ja.
Du hast eben gesagt, dass du ganz eng mit den Eltern zusammenarbeitest und dass in der Tagespflege, da das eine personenbezogene Betreuungsform ist, wenn es keine gute Vertretungsregelung gibt und das ist halt kommunal ja auch immer anders, dass die Eltern halt auch darüber Bescheid wissen, wenn du krank bist, bist du krank und dann fällt die Betreuung aus. Sprich, das Kind ist nicht irgendwie zu betrachten als ein Gegenstand, der irgendwo geparkt wird und es muss alles funktionieren, sondern genau wie du es mit deinen eigenen Kindern gemacht hast, so habe ich jetzt auch den Eindruck, dass du auch Eltern anziehst, die ihr Kind in den Fokus stellen.
Ja.
Die sagen, mein Kind ist hier das Wichtigste und ich baue meine Arbeit um das Kind drumherum, die dann auch Verständnis zeigen, wenn es eben eine Situation gibt und du Hochfieber hast und nicht betreuen kannst, dann ist eben zu. Dann wird dir kein Vorwurf daraus gemacht, weil sie nicht arbeiten gehen können, weil das Verständnis da ist, dass es eine Erziehungspartnerschaft ist oder eine Erziehungsgemeinschaft ist. Ihr zieht beide am gleichen Strang und ihr sorgt beide dafür, sowohl Eltern als auch diese Einrichtung, dass es dem Kind gut geht. Und das ist halt nicht unbedingt immer planbar. Glaubst du, da braucht es ein Umdenken in der Gesellschaft, auch in der Elternschaft? Oder was würdest du dir wünschen, was noch mehr sein darf?
Ja. Das ist ein ganz arg schwieriges Thema, weil was mir jetzt einfach auch immer wieder begegnet, sind hauptsächlich Mütter. Also ja, es geht natürlich um Eltern allgemein, aber es sind schon hauptsächlich die Mütter, die sich von meinen Beiträgen, die ja oftmals kritisch sind, aber nie wertend, angegriffen fühlen, weil sie merken, vielleicht, weil sie vielleicht selber auch irgendwie das Bauchgefühl haben, irgendwie passt es nicht mit dieser extrem frühen Betreuung, die es aber teilweise auch gar nicht so richtig sehen wollen, sehen können, weil sie natürlich ganz arg den Fokus darauf setzen, gute Gründe zu finden, warum denn die Kita so gut ist für ihr Kind, ja, weil alles andere würden die ja gar nicht verschmerzen. Ja, also das ist ja sehr, sehr schmerzhaft für die Mama, wenn sie weiß, sie gibt ihr Kind ab und eigentlich ist es jetzt nicht unbedingt so super gut aufgehoben oder es geht dem Kind eventuell nicht gut, aber ich muss es eben abgeben, weil ich muss arbeiten. Ja, und das ist schmerzhaft. Und dann sucht man, das habe ich selber gemacht am Anfang. Ja, ich musste auch arbeiten gehen und habe dann eben gute Gründe gesucht, warum es für mein Kind ja total wichtig ist. Und das ist eben, das beobachte ich, so eine Grundhaltung geworden. Ja, das ist ja auch was dann jetzt auch weitergegeben wird unter Müttern. Wie du bringst dein Kind nicht in die Kita mit einem Jahr. Ja, wieso ist denn dann jemals sich zu einem sozialen Wesen entwickeln? Ja, und dann gerät man unter Druck. Und dann sind selbst diejenigen, die es eventuell doch irgendwie hinbekommen würden über Großeltern oder über Homeoffice, wie auch immer, in einer Position, wo sie sagen, ich muss das ja tun, weil ich möchte ja meinem Kind nichts vorenthalten. Und da, glaube ich, muss tatsächlich ein Umdenken stattfinden, ja. Dass man da noch mal mehr aufklärt und noch mal mehr hinschaut, ist die Betreuung unter drei wirklich wichtig für das Kind? Braucht es die wirklich? Ja. Oder braucht es die halt, weil ich eben arbeiten gehen muss? Was ja auch seine Daseinsberechtigung hat. Aber da muss man schon noch mal differenzierter hinschauen, ja. Und nur wenn man das tut, dann ist man vielleicht auch kreativ und findet vielleicht auch andere Lösungen. Und ja, da glaube ich schon, dass es irgendwie ein Umdenken bräuchte. Und vor allem auch ein Ohren zu machen, nennen wir es mal so, vor den vielen, vielen Meinungen, die einem da immer wieder reingedrückt werden. Ja.
Es ist kein leichter Weg, ganz sicher nicht, weil wir in einer Gesellschaft leben, wo Dinge funktionieren müssen. Und genau das, was du beschreibst, kenne ich auch. Täglich bekomme ich Nachrichten von Eltern, die sehr unglücklich darüber sind, dass ich das poste, was ich poste, weil sie sich da nicht gut mitfühlen. Und da kann ich nur sagen, das ist nicht unser Bestreben, weder deins noch meins, irgendwie Eltern ein schlechtes Gefühl zu machen, zumal wir das auch nicht können. Also wir sind keine Zauberer und können Gefühle machen in anderen. Die Gefühle entstehen in den Menschen selber. Und die Bereitschaft vielleicht zu entwickeln, oh, ich fühle da was. Also scheint da ja auch irgendetwas in mir los zu sein und wenigstens mal nachzufragen. Ich habe auch mutige Eltern, die rufen dann bei uns an. Die sagen, Mensch, Claudia, irgendwie hat mich total gerüttelt. Ich würde da doch mal gerne ein bisschen mehr erfahren. Und die erleben alle, dass wir sehr, sehr wohlwollend sind und uns die Gesundheit der Kinder am Herzen liegt. Deswegen tun wir das und deswegen tust ja auch du das, dass du auch aufzeigst, es gibt andere Möglichkeiten und es lohnt sich, dafür zu kämpfen und dafür loszugehen. Wir wollen mit unserer Initiative erreichen, dass Eltern wirkliche Wahlfreiheit bekommen. Wir möchten erreichen, dass wir ein Elterngeld verschieden gestaffelt bis zu 36 Monaten realisieren. Wir wollen damit eine Entlastung in den Kitas erreichen, in den Krippen bei den Tagespflegepersonen, so dass man die Möglichkeit hat, dort auch wirklich Qualität zu leben. Das heißt, die Eltern, die sich entscheiden, ihr Kind in die Krippe zu geben, sollen das tun. Aber sie werden dann Rahmenbedingungen finden, die gut für ihr Kind sind. Wir möchten, dass es Eltern gibt, die sagen, nein, wir möchten unser Kind, bis es 3 ist, zu Hause lassen und wir wollen das Elterngeld in Anspruch nehmen und wir wollen gucken, wie wir das hier innerhalb unserer Familie gestalten können. Die sollen es so machen, aber es soll bitte keiner angegriffen werden für das, was er tut. Und das, was ich so toll finde bei dir, ist, dass du diese Qualität lebst. Und jetzt hast du ja vor, quasi eine Kita zu gründen, also auch aus der Tagespflege wieder wegzugehen, also nicht wegzugehen, aber es zu erweitern und Kinder, so interpretiere ich das, länger als bis zum 3. Lebensjahr zu betreuen. Wie ist es zu dieser Idee gekommen?
Also die Idee ist ja eigentlich so mit meinen Kindern auch gewachsen, ja. Also das, oder nennen wir es so, nicht unbedingt die Idee, aber so dieses kritische Hinterfragen, ja. Was möchte ich für meine eigenen Kinder und was ist mir ganz arg wichtig? Und bei meinem mittleren Sohn war ich tatsächlich ja an dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, auf jeden Fall, bis er 3 ist, ja, und ab 3 muss er dann aber in den Kindergarten gehen. Das ist ja total wichtig. Und jetzt gerade bei meiner Tochter, da, man muss auch dazu sagen, ich hatte auch zwei, also zwei von meinen 3 Kindern sind Frühchen gewesen. Und da habe ich mich nochmal ganz intensiv mit dem Thema Bindung und so weiter beschäftigt. Und jetzt bin ich so an dem Punkt, wo ich gesagt habe, hey, es läuft so viel schief, ich kriege so viel mit in den Kitas, auch im Ü-3-Bereich, ja, bei den Großen, bei den
Ja.
Über-3-Jährigen. Es sind einfach so extreme Betreuungsengpässe. Die haben so wenig Personal, es passieren ständig irgendwelche Dinge, wo ich die Hände über den Kopf zusammenschlagen muss. Und da mache ich den Erzieherinnen überhaupt gar keine Vorwürfe. Also das ist ein strukturelles Problem, dass ich gesagt habe, ich wünsche mir eigentlich, meine Tochter bis zur Schule zu begleiten, wofür ich auch ganz arg viel Gegenwind bekomme. Also da sind auch ganz viele dabei, die sagen, es ist ja ganz arg wichtig, dass sich das Kind auch mal von mir löst. Und es sind auch Stimmen, die auch in mir dann immer wieder sehr laut werden. Und auf der anderen Seite denke ich mir aber wieder, ja, das ist das Richtige. Wenn mein Kind eine gute Bindung zu mir hat und stabil ist in der Bindung zu mir, dann wird es den Weg von ganz allein gehen. Also kein Kind ist mit 18 noch am Rockzipfel der Mama. Also mache ich mir jetzt gar keine Gedanken drüber.
Und wenn es das ist, dann hat das andere Gründe. Dann scheint irgendwas
Richtig.
arg Pathologisches vorzuliegen. Aber gesunde Kinder werden auf jeden Fall den Drang nach außen spüren. Und je stabiler die Flügel sind, die du deinen Kindern gibst, also je stabiler die Bindung zu deinem Kind ist, umso besser lernen sie fliegen. Ich
So
habe,
ist.
oh, vielleicht nur als. Kommt mir gerade als
Ja.
Erfahrungswert. Ich habe die gleiche Situation wie du. Bei mir hat sich das im Grunde genommen alles auch so entwickelt. Jetzt sind meine Kinder aber schon groß. Ich kann ja schon aus einer anderen Perspektive darauf gucken. Meine Tochter in der Pubertät jetzt, ihr wurde kürzlich vorgehalten, naja, du hast ja auch nie gelernt, mit anderen Kindern dich irgendwie, du warst ja immer am Rockzipfel deiner Mama und bist ja so verwöhnt.
Oh,
Thea
okay.
war in der Kita, aber sehr rudimentär und wenn auch nur so, wie sie Lust hatte. Ein Stündchen, 2 am Tag, so wie sie halt Lust hatte. Und das war auch okay mit der Kita auch so abgesprochen. Sie war mehr bei uns. Bei meinen Tageskindern, die ich ja hier hatte. Und ich habe dann zu ihr gesagt: Weißt du, Thea, man kann gar nicht jemanden zu viel lieben. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Und Thea, weißt du, deine Mama, Die hat drei eigene Kinder, die hatte noch fünf Tageskinder, ein Haushalt, ein Hund, ein Mann. Und die hat immer so viel zu tun gehabt, dass die sich ja gar nicht permanent um dich kümmern konnte. Das Einzige, was deine Mama tun konnte, ist zu sagen, ich bin da. Wenn du mich brauchst, ich bin da. Bitte erkunde die Welt, mach dein Ding, unterstütz mich, wenn du Lust hast. Du hast immer einen Haufen kleiner Geschwister gehabt und der Fokus konnte ja gar nicht so auf dir liegen. Es ging gar nicht. Aber zu viel lieben kann man ein Kind überhaupt gar nicht. Aber sie hat ganz klar entschieden, ich möchte lieber bei dir sein, weil sie sich in der Kita häufig ja als eine von 23 anderen Kindern nicht gesehen gefühlt hat. Und sie die Bindung oder Verbindung zu den Menschen dort nicht so intensiv hatte, wie sie das zu ihrer Mama hatte, ist doch auch ganz logisch.
Ja, und das ist total schön, was du sagst, weil sie hatte die Möglichkeit ja auch, sie durfte in die Kita gehen, ja. Sie musste nicht, sie durfte gehen. Und in dem Moment, wo sie darf, nimmt sie das ja auch alles anders mit und kann sie da ja auch nochmal ganz anders lernen und aktiv sich einbringen und Erfahrungen sammeln, als wenn sie das muss. Und das ist eigentlich schon auch das, was ich mir für meine Kinder wünsche, ja. Also jetzt für meine Jüngste, dass ich es irgendwie hinbekomme, die wirklich auch bis zur Schule zu begleiten. Und ich traue mir das auch zu. Und ich hätte natürlich auch unfassbar viel Lust, das auch mit anderen Kindern zu machen. Und habe da auch ganz arg viele Ideen und brenne so dafür. Und jetzt sind wir wieder genau an dem Punkt, gell? Das ist so schade, wenn man für was brennt und was gerne machen möchte und motiviert ist und dann ausgebremst wird vom System.
Ja,
Und
weil
das
es
ist
gibt ja
eben.
tatsächlich, jetzt fragen sich vielleicht Leute, ja, mein Gott, dann betreue sie doch einfach, bis sie 6 sind. Aber da gibt es halt auch wieder Themen, dass man sagt, Tagespflege ist vorbehalten für Kinder unter 3 Jahren. Und da gibt es tatsächlich Kommunen, die einfach für ein Kind über 3 nicht mehr zahlen. Die sagen, nee, für ein Kind über 3 gibt es die Kita und Tagespflege ist nicht vorgesehen und mit dem 3. Geburtstag werden Geldleistungen eingestellt. Jetzt ist meistens eine Karenzzeit vorgegeben, weil nicht alle Kinder sind im August geboren. Das hat der Gesetzgeber auch noch nicht so richtig verstanden. Es gibt ja auch Kinder, die in anderen Monaten geboren sind und dann gibt es noch eine Karenzzeit bis August, September, bis die dann aber in die Kita müssen. Wir haben hier in Düsseldorf, also ich habe viele Kinder bis zur Schule begleitet und ich würde, wenn ich jetzt mal zurückschaue, auch bei meinen eigenen 3 Kindern würde ich es genauso machen. Ich würde es freistellen. Wenn du in die Kita willst, kannst du gehen. Du kannst es gerne ausprobieren. Und wenn du entscheidest, dass du da nicht mehr hin willst, dann brauchst du da nicht mehr hin. Ich würde es genauso machen bis zur Schule mit all meinen 3 Kindern. Und die geben mir auch heute die Rückmeldung, als ja nun mal schon erwachsene Menschen, ja, genauso hätten wir es auch gerne gehabt. Na, also die waren alle in der Kita von 9 bis 12, aber keiner so, dass sie gesagt hätten, oh ja, das ist jetzt irgendwie mein Lieblingsort. Was ich aber sagen wollte, ist, ich habe einige Kinder bis zur Schule begleitet und auch das wurde kritisch gesehen und das war auch so nicht ganz so gerne gesehen. Aber dann haben wir dem Jugendamt immer gesagt, da steht jetzt bald ein Umzug an und jetzt das Kind noch mal rausnehmen, das wäre ja gar nicht gut fürs Kindeswohl. Können wir das Kind noch ein Jahr hier lassen? Und dann haben wir das so gezogen, 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 bis dann die Schulreife da war. Und ich denke jetzt gerade auch an einen ganz bestimmten kleinen Kerl, der jetzt auch schon selber in der Pubertät ist. Und der hat das auch richtig genossen, dieses Familiennahe. Und dann haben auch die Lehrer später in der Schule gesagt, oh, wir wissen aber nicht, ob das gut für ihn ist, weil der gewisse Strukturen ja noch nicht gelernt hat. Und bei allen Kindern, die bei mir geblieben sind, bis sie in die Schule kamen, sind alle Rückmeldungen die, dass sie sehr, sehr gut in der Schule angekommen sind und dass sie im Gegenteil im Klassenverbund herausstechen durch ihre Selbstfürsorge und durch ihr Selbstbewusstsein. Und gut, das ist jetzt keine Studie mit Tausenden von Kindern, aber es sind unterschiedliche Kinder. Und von allen kommt diese Rückmeldung zurück, dass ich selbst mit den Lehrern Kontakt habe und sagen, Claudia, wirklich, die sind noch mal ganz besonders.
Ja, das ist so das, was die meisten quasi, wo die meisten sich so ganz arg viele Sorgen drum machen, ja, dass die Kinder ja dann quasi gerade in dem letzten Jahr vor der Schule dann ja auch nicht so viele Kontakte zu Gleichaltrigen haben, ja, dass die ja dann kein so ein großes Gruppensetting haben, dass sie so super gut auf den großen, lauten Klassenraum vorbereitet, ja, und ja, das ist so das, was mir da auch am meisten immer wieder vorgehalten wird, sagen wir es mal so, oder ja, die Stimmen, die da laut werden, ich sollte das doch nicht tun, die sagen
Ich
das.
glaube, das ist Lisa, weil du einen unglaublich schön verzierten Spiegel hochhältst, wo die Menschen reingucken und sie sehen ihr Thema, sie sehen ihre Verletzung, sie sehen das, was eigentlich bei ihnen los ist. Weil du machst das richtig, richtig gut. Du hast eine super Ausbildung, du bist sehr reflektiert, du machst deine Tagespflege gut, also zumindest so, wie man das so beurteilen kann. Und ich glaube, dass die Eltern dir da auch ein sehr gutes Feedback geben und auch die Kinder und alleine die Freude, die du verspürst, arbeiten gehen zu dürfen. Und mit den Kindern zu arbeiten. Ich meine, was gibt es Größeres als das Gefühl für ein Kind, ich bin bei Lisa willkommen. Die freut sich auf mich. Ich bin dort willkommen. Und wir wissen beide, wie häufig es ist, auch aufgrund der Überlastung in den Kitas, dass schon die Erzieherinnen mit einem mulmigen Gefühl arbeiten gehen und sich denken, mein Gott, wäre es gut, wenn gerade der oder die heute nicht kämen, weil das wäre für mich so viel einfacher. Und es ist so schwer, und ich glaube, das schafft man nicht, das ist einfach unmenschlich, diesen Kindern trotzdem so viel Positivität entgegenzubringen, dass man die da durchträgt. Und was ist das für eine Kindheit, wenn du erlebst, man versucht, den Tag zu schaffen, ich werde als Belastung empfunden und ich darf hier einfach nicht so sein, wie ich bin. Was ist das für eine Kindheit? Was wird dann da draus? Und leider, liebe Eltern, auch wenn es jetzt unbequem ist, in den meisten Einrichtungen ist es so. In ganz vielen Einrichtungen nicht, weil dort wundervolle Menschen arbeiten, die sich ganz viel Mühe gegeben, aber da gibt es ein paar Kriterien, die erfüllt sein müssen. Und wenn die nicht erfüllt sind, und da fangen wir mal mit der Eingewöhnung an, wenn die Kinder nicht die Zeit bekommen, die sie brauchen, dann ist das schon ein sehr schlechtes Zeichen. Und dann kommt ja eins zum anderen. Und in dieser kleinen Gruppe, ja, Lisa, wie wird es denn weitergehen bei dir?
Ja, das ist jetzt die Frage.
Nehmen wir mal an, das funktioniert alles gut, wo ich ganz fest dran glaube, dass du das Geld zusammenkriegst. Ich denke, das wird richtig gut sein. Wie geht's dann weiter?
Also es gibt, das ist ja das Tolle daran, es gibt ja ganz viele Möglichkeiten. Also ich setze mich ja jetzt aktuell dafür ein, dass es irgendwie die Möglichkeit gibt, dass ich im Rahmen der Kindertagespflege auch Ü3-Kinder betreuen darf. Sollte das irgendwann funktionieren, und ich habe da ganz arg viel Hoffnung, weil der Bedarf ist ja da. Ja? Also wir haben ja einen riesengroßen Bedarf, und wir haben ja hier auch die Profession, und deswegen glaube ich da ganz fest dran. Dann wäre das natürlich klasse, wenn das funktioniert. Dann ist natürlich die Frage, wie gestaltet sich das alles weiter? Ja, dann sind wir natürlich irgendwann mal auf der Suche nach anderen Räumlichkeiten. Jetzt haben wir hier eine ganz tolle Wohnung, sind hier auch super glücklich. Aber mein Traum, und das ist ja auch so, dass, wie ich das aufgezogen habe, auch auf Instagram, ist ja das Tiny House, dass ich irgendwann für die Tageskinder oder die Kita-Kinder, je nachdem, ein Tiny House erwerben kann, wo wir dann wirklich alles ganz genau so gestalten können, wie wir das möchten, von der Einrichtung bis zum Garten, alles. Und es unseres ist. Und du hast es vorher schon gesagt, ja, es ist auch ganz wichtig, dass die Erzieherinnen auch eine gewisse Zufriedenheit haben mit ihrer Arbeit. Und das ist ein ganz großer Punkt auch, den ich in der Kindertagespflege in anderen geeigneten Räumen so toll finde, weil wir können das alles selber gestalten. Wir können das so aufbauen, wie wir das möchten. Wir können da unsere Individualität mit einfließen lassen. Und das ist immer so das, was ich mir für alle irgendwie wünschen würde. Ja, also wenn es doch Das wäre doch klasse. Also wenn wirklich jede Erzieherin, die Bock hat, irgendwie was selber zu machen, wenn die guckt, hey, wo liegen meine Stärken, wo sind meine Interessen, bin ich vielleicht, ja, achte ich viel auf Ernährung, lebe ich vegan, bin ich spirituell, ist mir Bewegung wichtig, mag ich es am Bauernhof. Ja, wenn die so ihre Individualität nehmen und die mit in die Arbeit fließen lassen, dann kann da was ganz, ganz Tolles entstehen und was ganz Individuelles. Und das wünsche ich mir grundsätzlich, ja, dass wir da viel mehr davon haben. Und vor allem aber auch für mich und für meine Kinder und für meine Tageskinder, dass wir da einen Ort erschaffen, wo ganz viel Individualität ist und wo wir unsere
Stimmt.
Persönlichkeit mit einbringen können und wo wir eine ganz arg hohe Berufszufriedenheit haben, weil nichts anderes haben die Kinder verdient. Ja, dass so wie du sagst, dass man gerne zur Arbeit geht und dass man sagt, ich mache das, das ist mein Baby. Ja, das ist mein Projekt und da brenne ich dafür. Und das merkt man in der Arbeit. Das merkt man ganz arg. Und ich hoffe ganz arg, dass sich das irgendwie realisieren lässt. Eventuell tatsächlich als Kindertagespflege im Tiny House oder halt auch als Kita im Tiny House. So meine Hoffnung ist ja, oder mein Gedanke ist ja auch, ich möchte Kinder begleiten vom ersten Lebensjahr bis zur Schule. Ich meine, aus bindungstheoretischer Sicht, wie toll wäre das? Ja, also wenn wir hier nicht noch irgendwie 100.000 verschiedene Erzieherinnen haben, die da ja, eingewöhnen und viele Abbrüche, sondern einfach eine Person. Und da bin ich dran. Und ob das jetzt im Endeffekt wirklich ein Tiny House wird, das kann ich so jetzt noch nicht sagen. Also vielleicht wird es auch einfach ein kleines Haus mit einem schönen großen Garten. Also da müssen wir einfach schauen, was kommt. Aber wenn es denn irgendwann mal kommt, dann wäre es natürlich toll, wenn wir es dann auch, wenn wir zugreifen können. Und ja, ich bin ganz optimistisch, dass wir auf jeden Fall einen tollen Weg gehen und irgendwas Tolles finden. Und freue mich da total drauf und hoffe auch ganz arg, dass es weiterhin auch so gut läuft. Ja.
Und das ist best also ich verstehe das Ganze jetzt auch so als Appell, gerade an pädagogische Fachkräfte, die so in die Resignation gehen, mal zu
Ja.
überlegen, es gibt Alternativen. Und wenn es jetzt nicht die Tagespflege ist, es gibt Alternativen. Und ich glaube, wenn man sagt, das geht für mich absolut nicht mehr.
Ja.
Und ich möchte was anderes. Okay, ich mache das jetzt noch 3, 4 Monate, weil ich das einfach jetzt noch mache und ich mache das in der Zeit auch so gut, wie ich irgendwie kann. Aber wissentlich, ich bin nicht das Opfer des Systems, sondern ich bin mächtig, Dinge verändern zu können. Und das ist so ein tolles Beispiel. Und es gibt nun mal ja auch die Tagespflege. Ich habe gerade einen 80-Stunden-Kurs verabschiedet mit so tollen Erzieherinnen. Es sind im Moment einfach mehr Erzieherinnen. Und die gehen jetzt mit einer Freude in ihre Selbstständigkeit. Und da kamen Ideen, wo ich dachte, alter Falter, weil die alle ein Konzept ja auch schreiben. Und diese Konzepte sind uns vorgestellt worden. Und ich bin aus dem Staunen nicht mehr herausgekommen, weil die genau wissen, was sie nicht wollen. Und jetzt wissen, was sie wollen. Weil es gibt eben sehr, sehr viele natürlich mangelhafte Umstände dort draußen. Es gibt aber auch viele mangelhafte Personen dort draußen, die einfach genau wie dein erstes Erlebnis damals aus so einer, ja, da muss eben das Kind gucken, was es macht. Dann kann es eben nicht rausgehen, wenn es keinen Schneeanzug dabei hat. Ich finde, das ist für die Kinder ganz, ganz dramatisch und das darf einfach nicht mehr sein. Ach Lisa, das hört sich so toll an und wir könnten jetzt über 1 Million Dinge noch weitersprechen. Es sprengt leider den Rahmen. Eine Sache würde ich gerne noch sagen. Ich habe auch so das Gefühl, also wenn die Eltern sagen, ah, meine Kinder brauchen das, die müssen da hin und hin und her. Gleichzeitig sprechen ja auch Eltern immer von diesem sogenannten Dorf, was Kinder oder überhaupt was Familien brauchen. Und da muss ich mir mal überlegen, ein Dorf, also eine Kita, kann niemals ein Dorf sein, weil ein Dorf, was vielleicht mit 100 1- bis 6-Jährigen lebt, würde ziemlich schnell den Bach runtergehen. Da braucht es
Absolut.
eben andere Dinge. Es braucht kleine Gruppen. Es braucht viele kleine Gruppen. Es braucht aber auch viele Erwachsene und es braucht viele Möglichkeiten, mit den Kindern auch alles erleben zu können. Eingesperrt in diesen Komplex, das ist kein Dorf. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr auch Ausflüge macht mit euren Kindern, dass ihr rausgeht mit euren Kindern, dass ihr die Umgebung erkundet mit euren Kindern, dass ihr ein ganzes Wimmelbuch draußen habt, wo Dinge erkundet werden, so wie das halt in einem Dorf tatsächlich auch wäre. Ja, und da müssen wir auch überlegen, dass dieses Argument hakt. Eine homogene Gruppe von gleichaltrigen Kindern im Alter von bis, die sind ja dann auch aufgeteilt in ihre Altersstufen, das ist nicht das, was die Natur sich überlegt hat. In keiner
Nein.
Familie gibt es 23 gleichaltrige Kinder. Gibt es
Nein.
nicht.
Und da sind wir auch wieder an dem Punkt, den du vorher gesagt hast. Ja, die Kinder dürfen, also die Kinder im Dorf, die dürfen sich auf den Weg machen. Die dürfen rumkrabbeln. Und ja, also ich spreche jetzt gerade von den indigenen Völkern, ja, aber die dürfen sich wirklich auf den Weg machen und eigenständig erforschen. Und das machen die auch, weil sie ja immer in Reichweite ihre Hauptbezugsperson haben und wissen, die ist da und wenn irgendwas ist, dann kann ich auf die sofort zugreifen.
Und das
Und
wirst du ja. Du wirst ja, wenn du eine gute Eingewöhnung gemacht hast, wenn die Kinder sich an dich gebunden haben, das braucht aber seine Zeit. Und ich weiß auch aus Erfahrung, und das finde ich ja das nächste so unglaublich fatale, du hast eben darüber gesprochen, dass wir Kindern ermöglichen, die ersten 6 Lebensjahre oder 5 Lebensjahre in einer Geschichte zu bleiben und nicht diese Bindungsabbrüche permanent hat, weil du brauchst ein Jahr, bis das Kind richtig gut bei dir angekommen ist. Das braucht ein Jährchen. Und da ist es häufig so, dass jetzt die Kinder, die kommen ein Jahr lang zur Tagespflegeperson, ein Jahr lang. Die kommen mit 1 dahin und die haben mit 2 die Kita. Und das finde ich noch dramatischer. Ne? Also dieses Kurze, also auch das einfach mal mitnehmen, dass wir dafür sorgen, dass es Strukturen für Kinder gibt, in denen sie wachsen dürfen.
Und das Schöne ist ja, dass wir die ja haben, irgendwie. Wir haben sie. Und dass wir eben da auch vorwärts gehen und gucken, wie kriegen wir das Ganze auch vom System her hin, ja, dass das eben auch finanziert wird. Dass wir da die Möglichkeit haben. Wir sind da, wir würden das machen. Wir hätten Lust drauf. Wir würden die Kinder unterstützen vom ersten Jahr bis zur Schule. Und wir würden sie sicher gut unterstützen. Aber wir können es nicht, weil das System uns sagt, ihr dürft es nicht.
Und wenn
Und
jetzt die Eltern fragen, ja, aber was können wir denn da tun? Gibt es ganz wichtige Dinge, nicht mit allem einverstanden sein, was läuft und denken, na ja, okay, den anderen hat es ja auch nicht geschadet, da kommt jetzt mein Kind schon gut durch. Doch, es schadet und es kommt nicht gut durch. Irgendwann kommt der Bumerang zurück. Zweitens, Gesellschaften unterstützen, die sich genau darum kümmern, zum Beispiel uns. Wenn nicht uns, dann andere. Es gibt Kita-Verbände, es gibt so viele tolle Gesellschaften, die Dinge verändern wollen. Aber die brauchen halt auch Eltern, die brauchen Unterstützer, sonst läuft es nicht. Und wirklich auch Dinge, Projekte unterstützen wie deins, die Dinge möglich machen, die vielleicht am Anfang unmöglich scheinen, damit das ein Beispiel, ein leuchtendes Beispiel für andere wird. Also hier nochmal der Aufruf, wer sich angesprochen fühlt, von 1 Euro bis oben keine Grenze, Lisa und ihr Projekt zu unterstützen. Auch das verlinken wir. Ich glaube, es gibt ein PayPal, wo man was einzahlen kann. Und bitte, bitte, bitte macht das, damit wir alle sehen können, wie es bei Lisa weitergeht.
Ich danke dir vielmals. Ja, das ist mir wirklich sehr viel wert und freue mich da auch wirklich über jede Unterstützung. Und ich finde es ganz toll, auch was ihr macht. Also auch jetzt hier nochmal ein Aufruf, gell? Also dass man wirklich da schaut euch auch mal die Seite an, ja, und guckt euch mal, klickt euch da mal durch, ja, und das ist nämlich wirklich eine ganz arg wichtige Sache und solche Menschen wie euch, die braucht es, damit da irgendwie sich was bewegt, weil ich erlebe ganz arg oft, dass ganz arg viele schimpfen und aber im Endeffekt die Füße unterm Tisch halten und das finde ich sehr schade und das macht ihr nicht und deswegen vielen Dank dafür.
Ja, danke schön. Lisa, ich würde es auch so gerne stehen lassen, weil wir sprengen sonst einfach den zeitlichen Rahmen. Vielleicht re reden wir einfach in einem Jährchen wieder miteinander, wenn es bei dir noch weitergegangen ist. Tiny House Part 2 sozusagen. Lisa, an
Sehr
dieser
gerne.
Stelle Vielen, vielen lieben Dank, dass du bei uns im Podcast warst. Und ich wünsche dir alles Glück dieser Welt und ich bin so neugierig und folge dir natürlich. Und ja, wir verlieren uns nicht aus dem Auge.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Danke.
Sehr, sehr gerne.